Ja, danke schön, guten Abend und danke für die Einladung und die Organisation. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da sein kann und bin gespannt dann auch auf die Diskussion natürlich vor allem. Ich will jetzt vorneweg, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel sagen, nur noch vielleicht ganz kurz das Projekt, also der größere Rahmen, aus dem der Vortrag auch stammt, heißt Homosexualität und Gefühlsleben auf dem westdeutschen Land 1960 bis 1990. Das ist das Logo, da unten die Internetadresse, wo Sie auch auf die Seite kommen vom Forschungsbereich Geschichte der Gefühle. Ich habe da ein paar Flyer mitgebracht, wer Interesse hat, sich mal darüber zu informieren, was wir da in Berlin so für lustige und interessante Sachen machen, steht da alles drin oder auch ansonsten im Internet noch weiteres. In meinem Forschungsprojekt geht es zum einen um Interviews mit frauenliebenden Frauen und männerliebenden Männern. Das ist der eine große Block. Und dann analysiere ich eben auch lesbische und schwule Zeitschriften. Und aus dem Bereich möchte ich heute was vortragen, nämlich ein paar Thesen, die ich entwickelt habe zu Männlichkeiten und Weiblichkeiten in gleichgeschlechtlichen Kontaktanzeigen der 60er, 70er und 80er Jahre. So, und damit geht es eigentlich auch schon los. Als das Revival Geschlechter bipolarer Begehrens- und Beziehungskonstellationen Neo-Butch-Femme in den 1990er Jahren nicht mehr nur in der US-amerikanischen Queer-Community, sondern auch in der deutschsprachigen Lesbenszene immer mehr Interesse und Begeisterung weckte, flogen, wenn man den Erinnerungen einiger Akteurinnen und Zeitgenossen Glauben schenken darf, die Fetzen. Den Komplexität reduzierenden Schemata der damaligen Konfliktparteien zufolge stritten sich Vertreterinnen der feministischen Frauen- und Lesbenbewegung, für die das Spiel mit femininen und maskulinen Stereotypen, also Butch, Femme vor allem, heteronormative Geschlechterhierarchien zu reproduzieren drohte, heftig mit postfeministischen Aktivistinnen und Akteuren, die das Spiel mit Geschlechtlichkeit forcierten. Also, und um genau diese Gegenüberstellung von Kritik am Spiel mit Geschlechtlichkeitsmustern und auf der anderen Seite so eine Plädoyers für Geschlechtergrenzenüberschreitungen, genau darum wird es mir heute gehen. Die lesbischen Feministinnen, also die eine Seite dieses Konflikts, missbilligten insbesondere die mit gegengeschlechtlichen Mustern spielenden Konstellationen zwischen eher maskulinen und eher femininen Frauen, also klassischerweise die Butch-Femme-Konstellation. Einerseits wollten sie gegen das homophobe und antifeministische Stereotyp des Mann-Vibes anarbeiten und andererseits sich als emanzipierte Lesben so das Argument nicht hinter männlichen und heterosexuellen Geschlechtlichkeitsmustern verstecken. Stattdessen widmeten sich vor allem in den 70er Jahren große Teile der Frauen- und Lesbenbewegung dem Ausbau rein weiblicher Identitätspositionen und der Ermöglichung eines frauenbezogenen oder frauenidentifizierten Lebens. Die Suche nach der einen, der eigentlichen Weiblichkeit war das Gebot der Stunde. Die Nichtrelationalität dieser uniformen Femininität privilegierte androgyne Inszenierungen und trug zur Etablierung eines, in den Worten der Kritikerinnen, jetzt kommt ein Zitat von Sabine Fuchs, eines dominanten, geschlechtslosen Looks unter Lesben bei. Zudem konnten sich als Lesben in einem politischen Sinn alle emanzipierten und männerunabhängigen Frauen verstehen, und zwar eben unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Also etwas flapsig übersetzt, auch Heteras konnten sich als Lesben im politischen Sinn bezeichnen. Dieses Verständnis trug zu einer gewissen Entsexualisierung zwischenfraulicher Beziehungen bei, die mitunter so ein zunehmend häufig erhobener Vorwurf in homophoben, antilesbischen Tendenzen innerhalb der Frauenbewegung gipfelte. Also das ist so die Streitkonstellation, die Konfliktkonstellation der späten 80er, frühen 90er Jahre. Dagegen wandte sich der sexpositive Feminismus, der wesentlich mit dazu beitrug, dass lesbische Aneignungen von Femininität und Maskulinität wieder an Bedeutung und Popularität gewannen. Die Sexpositiven und auch die queeren Kritikerinnen des lesbischen Feminismus setzten dessen androgynem Frauenbild vielfältigere und ihrer Meinung nach lustvollere Inszenierungen von Geschlechtlichkeit entgegen, die die sexuelle Dimension zwischenfraulicher Beziehungen betonten. Dabei übernahmen sie entweder das Begriffspaar Butch Femme, das sich im Arbeiterinnenmilieu der USA in den 1940er Jahren entwickelt hatte, oder sie beriefen sich auf gleichsam, also aus deutscher Perspektive, Autochtone, in der Weimarer Zeit und in den Nachkriegsjahren gängige Unterscheidungen zwischen Damen und Kessenvätern, Bubis und Mädis oder Muttis und Vatis. Also das sind so die Begriffe der 20er, 30er und auch noch 50er Jahre. Die Aufnahmen sind eben dementsprechend auch schon älter und verschwommen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, haben auch eine relativ bewegte Geschichte. Also sind in der NS-Zeit beschlagt worden, von der Gestapo beschlagnahmt worden. Deswegen haben diese Bilder überhaupt nur überlebt. In diesen Konstellationen, also zwischen Muttis und Vatis, galten Kleider und Make-up als Kennzeichen des eher feminin konnotierten Parts, während das eher maskulin geprägte Gegenüber Hosen und die Haare kurz trug. So viel kann man, glaube ich, noch erkennen auf den Bildern. Eng verbunden mit dieser Neubewertung gegengeschlechtlicher Muster, also dieser Aufwertung von Butch-Femme-Konstellationen in den späten 80er und 90er Jahren, eng verbunden damit war die postfeministische Kritik beispielsweise von Judith Butler oder Judith Jack Halberstam an dem im Feminismus der 1970er Jahre vorherrschenden, essentialisierenden Verständnis von Weiblichkeit. Die Kritik von Butler und Halberstam verwarf eindeutige geschlechtliche Zuschreibungen und auch homosexuelle Identitätspolitiken, also die Eindeutigkeit des lesbischen Zeichens, verwarf diese Zuschreibungen als Unterkomplex und rückte stattdessen Überschreitungen von Geschlechtergrenzen und von Identitätspositionen sowie deren spannungsreiches Schwanken zwischen der Reproduktion und der subversiv-kreativen Transformation heteronormativer Geschlechtlichkeiten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Demgegenüber versucht die jüngste Forschung einseitige Fixierungen entweder auf Identitäten, also das wäre die klassisch-feministische Position, oder auf Nonkonformitäten, das wäre dann Judith Butler in einer gewissen Phase ihres Schreibens, versucht die jüngste Forschung, diese beiden Fixierungen zu vermeiden und stattdessen verschiedene Dimensionen des Nexus zwischen Sexualität und Geschlechtlichkeit gleichzeitig im Blick zu haben. Dieser multiperspektivische Ansatz bestimmt auch meine folgenden Überlegungen. Diese zielen im Kern auf eine Überprüfung des, ich nenne das mal, spiralenförmigen Narrativs vom Wandel der Geschlechtlichkeitsmuster, die zwischenfrauliche, lesbische oder queere Konstellationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten. Diese Erzählung berichtet von einer anfänglichen Dominanz der Bipolarität und von deren Ablösung durch die Vorstellung einer einheitlichen, geschlechtslosen oder nicht relationalen Weiblichkeit in den 1970er Jahren. Entschuldigung, jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. So, wartet nochmal. Ja, genau. Hier haben wir es. Jetzt eine Titelseite der Courage von 1981, die ein bisschen so ein, also das ist ein Gemälde von Frida Kahlo, ein bisschen Eindruck vermittelt von dieser sozusagen allumfassenden kosmischen Weiblichkeit, was ich hier als nicht relationale und essentialisierende Weiblichkeit bezeichne. Und diese Phase der 70er und 80er, frühen 80er Jahre, wurde dann wieder abgelöst von einer Renaissance spielerischer Mannigfaltigkeiten. Und deswegen bezeichne ich das als spiralenförmiges Narrativ. Ne? Das wären dann die 90er Jahre mit Neo-Butch-Femme, also wieder zurück zum Spielen mit Geschlechtlichkeitsmustern. Die Problematik dieser Geschichte liegt darin, dass sie den Eindruck erweckt, der emanzipatorische Kampf gegen die Geschlechterhierarchie, also der klassische Feminismus, müsse verbunden sein mit einer Stärkung der Identitätsposition Frau, und die postfeministischen Strategien zur Dekonstruktion geschlechtlicher Eindeutigkeit wäre sozusagen eine gänzlich andere Position. Also dass sich die Betonung der Identitätsposition Frau und die Dekonstruktion von Geschlechtlichkeitsmustern gegenseitig ausschließen. Die Annahme finde ich problematisch, deswegen finde ich dieses Narrativ auch problematisch. Die Entgegensetzung beider Positionen gründet in der Annahme, dass Emanzipation in ihrer Frontstellung gegen männliche Herrschaft gezwungen ist, die bipolare Geschlechterordnung zu reproduzieren oder zu untermauern, während die Dekonstruktion konsequenterweise auch die frauliche Identität destabilisieren und unterwandern muss. Und die Begriffe Untermauerung und Unterwanderung sind sozusagen die zentralen Begriffe meiner Überlegungen. Nicht wieder die falsche Taste. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Rückblick auf die im lesbisch-feministischen Kontext der 1970er und 1980er Jahre kursierenden Muster von Femininität und Maskulinität, denen sich der folgende erste Abschnitt anhand von zwischenfraulichen Kontaktanzeigen widmet. Der zweite Teil differenziert die dabei gewonnenen Erkenntnisse, indem er die in homophilen und schwulen Konstellationen gängigen Vorstellungen von Geschlechtlichkeit in die Betrachtung mit einbezieht. Abschließend münden diese Beobachtungen in einigen Überlegungen zur Begrifflichkeit von Emanzipation und Liberalisierung sowie zum Verhältnis von einender Solidarität und geschlechtlicher Differenzierung. Zunächst stellt sich also die Frage, ob die von Frauen liebenden Frauen in den 1970er und 80er Jahren formulierten Vorstellungen geschlechtlicher Identitäten und Differenzen die bipolare Geschlechterordnung eher untermauerten oder eher unterwanderten. Wie interagierten oder kollidierten Emanzipationsbemühungen mit Bestrebungen, die denk- und lebbaren Geschlechtlichkeitsmuster zu vervielfältigen? Um erste Antworten auf diese Fragen zu skizzieren, stützt sich die folgende Analyse vor allem auf die lesbisch-feministische Courage, kommen später noch ein paar mehr Titelbilder, und zum kleineren Teil auf Kontaktanzeigen aus der UKZ, unsere kleine Zeitung. Und zwar jeweils aus den Jahren 77, 79, 81, 84 und 89, um so ein bisschen so ein Zeitspektrum abzubilden. Da haben wir schon wieder ein anderes, weiß nicht, ob jemand noch Tutsi kennt, auch ein Titelbild der Courage von 1983. Und jetzt ein bisschen verrutscht leider, da unten die Adresse vom Lesbenarchiv, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Spinnboden Lesbenarchiv in Berlin, denen ich sehr dankbar bin, die mir auch den Zugang zur Courage, die ist, glaube ich, auch komplett online, aber vor allem auch zur UKZ. Also wer sich für solche Dinge interessiert, ist da immer an einer guten Adresse. www.spinnboden.de kann man sich eigentlich auch relativ einfach merken. Die Courage war eine selbstverwaltete Zeitschrift, die zwischen 1976 und 1984 erschien, meist monatlich und in einer Auflage von bis zu 70.000 Exemplaren. Sie war eng mit der Frauen- und Lesbenbewegung verknüpft, der sich wohl auch die überwiegende Zahl der Leserinnen sowie der Inserierenden zugehörig fühlten. Deswegen vermittelt die Relektüre der Kontaktanzeigen vor allem einen Zugang zum Selbstverständnis dieser Szene und ihrem Umfeld sowie zu den darin gängigen Selbstbildern. Die Kleinanzeigen der frühen Ausgaben enthielten ein breites Spektrum, also ging also von Wohngemeinschaften, Gesprächsrunden, Forschungsprojekte bis eben zu Partnerschaftsanzeigen. Relativ rasch setzte sich jedoch die Rubrik Kontakte als eigenständige Rubrik durch. So, das ist jetzt, das liegt nicht an der Zeitschrift, das liegt an meiner Reproduktion, damit Sie das nicht lesen können. Deswegen ist das so unscharf. Aber hier kann man sehen, Kontakte, ne, eben. Das wäre dann auch Wohnen und Reisen, also es wurde sozusagen relativ schnell professionalisiert, diese Kleinanzeigenseiten. Und nach der Zahl der Annoncen und den Wohnorten der Inserentinnen nachzuurteilen, entwickelte sich diese Rubrik Kontakte zügig zu einem hochfrequentierten und weithin bekannten Forum zur Stiftung zwischenfraulicher Beziehungen. Dabei fassten sich die Annoncierenden zumeist sehr kurz, wie in diesem ziemlich typischen Beispiel. Und ich finde, gerade aufgrund dieser Knappheit kann man an dieser Quellengattung, an diesem Quellengenre und an der Wortwahl und den Formulierungen, die die Kontaktanzeigen jeweils verwenden, sehr schön ablesen, wie die Inserierenden sich selbst zu beschreiben versuchten und wie sie die Frauen beschrieben, mit welchen Worten sie die Frauen beschrieben, nach denen sie suchten. Meine Analyse konzentriert sich dabei vor allem auf die Substantive und Pronomina und deren qualifizierende Zusätze. Ausgehend von der Annahme, dass diese unterschiedlichen Adressierungen je spezifische Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit performativ zum Ausdruck brachten und ausgehend von der Frage, welche Rolle Verweise auf bestimmte Typen, auf den sozialen Status, das Aussehen, den Lebensstil oder die sexuelle Orientierung dabei spielten, spürt die Untersuchung den Geschlechtlichkeitsmustern nach, die im lesbisch-feministischen Kontext der 70er und 80er kursierten. Frau. Einfach nur Frau war das mit Abstand am häufigsten verwendete Substantiv. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht erstmal irgendwie relativ banal vor, aber ich hoffe, im weiteren Verlauf zeigen zu können, dass es nicht ganz so banal ist. Wobei dieses Vorherrschen des Substantivs Frau im Laufe der Zeit sogar noch zunahm. Denn das gesuchte, nur selten als solches bezeichnete Pendant oder Gegenstück, das sind jetzt alles Zitate aus den Kontaktanzeigen, wurde immer seltener Freundin genannt. Ausdrücke wie Partnerin oder Lebensgefährtin blieben durchgängig sehr selten. Stattdessen finden sich vermehrt Inserate wie Frau 36 sucht Frau oder ich 41 Ich bin neugierig auf dich, Frau, die du mir schreibst. Das sind jetzt beides Beispiele von 1984. Wobei mitunter bis auf das fast durchgängig erwähnte Alter jegliche weitere Qualifizierung oder Charakterisierung unterblieb. Also es steht einfach nur Frau. Das reichte dann schon aus. Eine Inserentin suchte sogar, Zitat, schlicht eine Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Also die Punkte sind im Original. Ne? Also sozusagen Frau ist genug, weiter muss man gar nicht sagen. Das ist auch von 1984. Trotz seiner scheinbaren Unscheinbarkeit ist dieser Befund von Interesse. Keine der anderen, ebenfalls aber selten verwendeten Bezeichnungen, die wie die Dicke auf den Körperbau oder wie das Mädchen auf die Jugendlichkeit oder wie die Dame auf eine gewisse soziale Position verwiesen, keiner dieser Ausdrücke konnte dem vergleichsweise inklusiven Wort Frau oder dem ebenfalls sehr unspezifischen und immer gebräuchlicheren Personalpronomen sie, also sie sucht sie, den Rang ablaufen. Dieser Umstand verweist auf die große Bedeutung einer einheitlichen, das ist jetzt meine These, allein auf das Frauliche abhebenden Identität, die teilweise nicht relational gefasst war und teilweise in Abgrenzung vom Männlichen verstanden wurde. Allerdings blieben die Hinweise auf diese Konstruktionsprinzipien des Fraulichen zumeist implizit. Lediglich in den 1970er Jahren betonten die Annoncen mitunter das Streben nach Selbstverwirklichung als, jetzt kommen wieder Zitate, frauenidentifizierte Frauen oder als Frauen, die Frauen Männern vorziehen. Also das ist gemeint mit antagonistischen Abgrenzungsbewegungen zwischen Fraulichkeit und Männlichkeit, was hier relativ drastisch dargestellt ist. Allerdings nicht ohne Kontakt. Also ich finde die Grafik relativ interessant eigentlich. Verweise auf die Frauenbewegung wie emanzipiert, nicht bewegungsscheu oder feministisch und dem feministischen Vokabular entlehnte Selbstbeschreibungen wie Hexe, Amazone oder Schwester, also auch wieder alles Zitate, waren überraschend selten und wurden in den 1980er Jahren sogar noch rarer. Ebenfalls schwand die Bedeutung von Ausbildung, Beruf und sozialem Status. Die niveauvolle Dame, die am Anfang, also in den späten 70er noch relativ häufig vorkam, fristete zunehmend ein Nischendasein. Während Selbstbenennungen wie Lehrerin oder Attribute wie in leitender Stellung auch praktisch verschwanden in den 1980er Jahren. Auch den Familienstand, also ledig, verwitwet oder geschieden, erwähnten die Annoncen immer seltener. Die schlichten Worte Frau, Freundin und Sie dominierten stattdessen die Kontaktanzeigen. Daneben finden sich nur sehr vereinzelt besonders ausgefallene Wortwahlen, aber trotzdem mitunter sehr lustige, wie Freaky Lady, Nudel, Sanguinikerin, fand ich mein Favorit, oder Optimistin. Das sind Zitate von 1984.
Habe ich richtig verstanden?
Sanguinikerin? Ja, Sanguinikerin, also keine Cholerikerin. Etwas häufiger waren jedoch Formulierungen, die auf den Versuch verwiesen, die geschlechtliche Differenz auf ein allgemein humanes hin zu überwinden. Dazu gehörten Worte wie Mensch oder Wesen, Menschen, Frauen, Mitmenschen oder Menschen, ne, also die feminine Version von Mensch. Zudem verwandten die Inserierenden immer häufiger die Pronomina ich und du und häufig auch einfach nur die Vornamen, also Sabine sucht. Diese Betonung individueller Identitäten spiegelt meiner Meinung nach ebenfalls das Streben nach existenzieller Universalität. Also sowohl in Begriffen wie Wesen oder Menschen als auch in sozusagen rein individuellen Zuschreibungen wie Vornamen sind gruppenspezifische Differenzen eigentlich komplett ausgeblendet oder scheinbar komplett ausgeblendet. Diese Feststellung verweist wiederum auf die häufig anzutreffende Abneigung gegenüber jeglicher Form von kategoraler Zuordnung. Fast ein Zwanzigstel der Inserierenden, also Moment, 5%, lehnten, Zitat, Schubladendenken, Rollenverhalten oder Rollenklischees ausdrücklich ab. Andere bezeichneten sich in ähnlicher Manier als Individualistin oder Nonkonformistin, zwei Zitate von 1979. Besonders in den 80er Jahren gebrauchten die Annoncierenden das Adjektiv unkonventionell besonders häufig. Also man kann eigentlich dann schon fast von der Gewöhnung an das Ungewöhnliche sprechen. Ne? Also gewöhnlich war man eben unkonventionell. Trotz der Bedeutung solcher Individualismen und der Dominanz eines inklusiven und breit angelegten Begriffs von Fraulichkeit zeigten sich auch differenzierende Tendenzen, die das Frauliche vor allem entlang dreier Achsen spezifizierten. Tierkreiszeichen spielten eine große Rolle, also die Wasserfrau oder die Löwin. Sexuelle Orientierung ist die zweite Achse und Geschlechtlichkeitsmuster ist die dritte. Ich beginne jetzt erstmal mit den Fragen der sexuellen Identität und komme dann nachher auf die Geschlechtlichkeitsmuster. Und nehme vorher noch einen Schluck Wasser. Während 1977 nur jedes fünfte Inserat, 20%, richtig war, ja, sexuelle Orientierungen thematisierte, geschah dies in den späteren Jahren in fast der Hälfte aller Annoncen. Vor allem das Substantiv Lesbe benannte immer häufiger die Inserierenden und oder die Gesuchten. Zunächst suchten mitunter auch eine Bi-Frau oder einige Frauen, die, Zitat, bisher ohne solche Erfahrungen waren, kommt häufiger vor, diese Formulierung, bisher ohne solche Erfahrungen, Kontakt zu anderen Frauen, unter anderem, weil sie, Zitat, keine Lust mehr auf Männerbeziehungen hatten. Und das ist jetzt auch wieder sozusagen eine Formulierung, die diese Grafik abbildet quasi. Zunehmend lehnten jedoch andere Annoncierende solche Frauen explizit ab, die sich nicht als Lesben identifizierten und immer schon als Lesben identifiziert hatten. Also ein Zitat, Heterofrauen unerwünscht oder nicht bi, kommt mehrmals vor. Also solche ausschließenden Bemerkungen, die eben sozusagen nicht richtige Lesben aus dem Kreis derer ausschlossen, die sich angesprochen fühlen sollten, spiegeln die Kämpfe um das magische Zeichen, wie Sabine Haag beispielsweise das beschreibt. Also sozusagen die Kämpfe darum, wer das Recht hat, sich als Lesbe zu bezeichnen. Kämpfe zwischen Urlesben, Zitat von 79, und solchen Frauen auf der anderen Seite, die sich wieder, Zitat, zu spät ihrer wahren Veranlagung bewusst geworden waren. Neben Heterofrauen und Bisexuellen auf der einen, sowie Traditionslesben oder Landlesben auf der anderen Seite. Landlesben ist ein Zitat von 89, 90. Ich weiß nicht, ob jemand die Landlesbenbewegung kennt. Also ein relativ weit verbreitetes Phänomen in den späten 70er und 80er Jahren. Also die Bisexuellen, sozusagen die etwas despektierlich beobachtet wurden, und die Traditionslesben, sozusagen die gestandenen Lesben auf der anderen Seite. Daneben spielten frauenliebende Mütter eine besonders zentrale Rolle, weil die sozusagen genau auch auf dieser Grenze stehen. Ne? Also durch ihr Muttersein schon gekennzeichnet sind als Frauen, die nicht immer schon Lesben waren. Also zumindest damals. Und dadurch verwies die lesbische Mutter auf eine potenzielle Spannung zwischen den Geschlechtlichkeitsmustern Mutter und Lesbe. Während einige in solchen Begriffen und in Anspruch auf eine lesbische Identität stritten, wollten andere Frauen mit der Frauen- und Lesbenszene überhaupt nichts zu schaffen haben. Eine Anzeigenautorin distanzierte sich sowohl von der Kaffeeklatsch-Soziabilität der 1960er Jahre als auch von den neuen Lesben-Ghettos, auch wieder Zitate. Andere lehnten den traditionellen Sub- und das Latzhosenmilieu ab. Also Latzhosenmilieu heißt dann auch wieder, kommt doch ein Zitat, beschrieben sich als kein Kneipen- oder Zentren-Typ. Ne? Also Kneipen, Zentren, Latzhosen, das wäre sozusagen das die Begriffe, die distanzierenden Begriffe für das Lesbenmilieu der 1980er Jahre. Solche Abgrenzungsversuche verweisen auf Reibungen zwischen dem Bild der Kneipen- und Zentrenlesben und den zumeist nicht eigens benannten Selbstverständnis jener frauenliebenden Frauen, die sich für unauffällig und normal hielten. Auch darüber hinaus äußerten manche Annoncen, Zitat, du magst das Wort Lesbe, das ist jetzt ein Zitat im Zitat, du magst das Wort Lesbe nicht und fühlst dich in Frauenkneipen unwohl, markierten solche Annoncen ein gewisses Unbehagen an der Markierung Lesbe. Deswegen klagte nicht nur die einzige Inserentin, die sich als Transsexuelle bezeichnete, das ist 1979, hat eine transsexuelle Frau inseriert, klagte nicht nur diese Inserentin über eine permanente Identitätskrise, auch wieder ein Zitat. Andere stellten lapidar fest, weiß nicht, was ich bin, oder versahen das Adjektiv lesbisch mit einem Fragezeichen. Hier zeigt sich wiederum die Ablehnung des Schubladendenkens, die den genrespezifischen Anforderungen eines Kontaktanzeigentextes, der ja irgendwie eine relativ klare, präzise Beschreibung der Inserentin liefern soll, zuwiderlief. Ein Inserat hält das ganz klar fest und sagt, Angaben zur Person weiß ich nicht, finde ich immer ziemlich pauschal und einengend, trotz aller Informationen. Und damit endet dann auch die Kontaktanzeige mit dieser Nichtinformation. Daneben verorteten manche Inserierenden sich selbst und die von ihnen Gesuchten entlang verschiedener Achsen von Geschlechtlichkeit. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Dabei stand die bipolare Unterscheidung von Femininität und Maskulinität nicht immer explizit im Vordergrund. Eine gewisse Rolle spielte auch das Bild der Mutter. Das Attribut mütterlich wurde in den späten 70er und frühen 80er mehrmals als Typbeschreibung gebraucht in den Annoncen. In seltenen Fällen konnte auch ein fotografischer Stil als Beschreibung einer bestimmten Weiblichkeit dienen, wie die Suche nach einem David Hamilton-Mädchen zeigt. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand den David... Okay, einige kennen David Hamilton noch. Soziale oder Altersunterschiede strukturierten dagegen die Bezüge zwischen einer armen Lesbe und einer großzügigen Frau, die sie suchte, oder zwischen der Lehrmeisterin und ihrer unerfahrenen Schülerin. Und emotionale Asymmetrien bestimmten das Verhältnis zwischen anlehnungsbedürftigen Frauen und jenen, die die, Zitat, starke, coole Frau-Rolle übernahmen. Also das sind so Gegenüberstellungsmuster, die häufiger auftauchen. Einige Inserentinnen assoziierten Stärke und Coolness mit Männlichkeit und betrachteten Stärke und Coolness zugleich als Ausdruck einer spezifisch lesbischen Form der Weiblichkeit, woraus sich Assoziationen zwischen lesbisch sein und Maskulinität ergaben. Das belegt zuerst mal eine Formulierung, die diese Parallelisierung von lesbisch sein und Maskulinität übernimmt, aber gleichzeitig auch überschreitet, wo eine Inserentin nämlich sucht nach einer, Zitat, Frau, die lesbisch und doch Frau ist. Also wo die gleichzeitig aufgerufen und problematisiert wird. Damit nähern wir uns schließlich der Unterscheidung von Femininität und Maskulinität, deren Bedeutung für die Annoncen kontinuierlich zunahm. 1984 enthielt ein Viertel der Anzeigen entsprechende Hinweise auf Männlichkeit oder Weiblichkeit. Auffällig ist, dass die Inserierenden zunächst nur das Adjektiv feminin verwendeten, das mit so verschiedenen Attributen wie sportlich, zierlich, stark, zärtlich oder gepflegt verbunden werden konnte. Erst 1981 war zum ersten Mal explizit von einer maskulinen Lesbe die Rede. Und in den 80er Jahren wurden dann häufiger Geschlechtergrenzen überschritten in Formulierungen wie weiblicher Naturbursche, Junggesellin oder Kameradin. Einige Anzeigen übernahmen dabei in sehr deutlicher Weise die hegemoniale Gegenüberstellung von Maskulinität und Femininität als sozusagen Muster der zwischenfraulichen Beziehung. Wobei das hier dann auch noch politisch konnotiert ist. Allerdings reproduzierten nicht alle Anzeigen die Geschlechterbipolarität in der gängigen Art und Weise. Nicht immer stand die Femina dem weiblichen Lausbuben gegenüber, auch wieder Zitate, sondern mitunter suchte auch eine feminine Frau ein ebenfalls feminines Gegenstück. Zudem konzipierten einige Inserentinnen Femininität und Maskulinität nicht als wechselseitig exklusiv. Eine beschrieb sich als feminin bis maskulin, Klammer auf, anpassungsfähig, Klammer zu, und eine andere als, Zitat, weder maskulin noch übermäßig feminin. Auch Formulierungen wie starke feminine Persönlichkeit oder maskuliner Typ, sehr sensibel, durchkreuzten gängige Geschlechtlichkeitsmuster und bewegen sich praktisch genau am Übergang zwischen Maskulinität und Femininität, wie das besonders häufig verwendete Adjektiv burschikos. Wobei die burschikosen Typen, also das ist auch wieder Zitat, dennoch zärtlich und verständnisvoll sein konnten. Also burschikos war es, also man nahm erstmal an, es ist nicht, ne, die burschikose Typ ist nicht zärtlich und verständnisvoll, aber dann eigentlich doch. Diese Gleichzeitigkeit von Untermauerung und Unterwanderung der Geschlechterbipolarität war für einige Annoncen charakteristisch, eigentlich für sehr viele Annoncen charakteristisch. Und Sie merken schon, das ist das, worauf ich hinaus will. Also die Gleichzeitigkeit von Untermauerung und Unterwanderung. Besonders prägnant drückte es der folgende Text aus. Frau von 52, feminin, liebt keine Rollenverteilung. Ein Zitat von 1981. Also sozusagen in Nutze, wenn ich mal Lateinisch sprechen darf, genau diese Bewegung. Einerseits irgendwie definiert sie sich als feminin und lehnt gleichzeitig die Rollenverteilung ab. Besteht zwischen der Betonung von Femininität und der Ablehnung von Rollen nicht ein Widerspruch? Man könnte ihn auflösen, indem man zwischen geschlechtsspezifischen, oft emotional grundierten Verhaltensmustern und männlichem oder weiblichem Aussehen unterscheidet. Dementsprechend hätte die maskuline Lesbe zwar Jeans und ihre Haare kurz tragen dürfen, zugleich aber weder unsensibel noch gefühlskalt sein sollen. Für diese Erklärung sprechen die Verbindung, die einige Annoncen zwischen Femininität und Körperlichkeit oder Aussehen herstellten. Also sehr häufig diese Floskel sehr feminin aussehend, ne? Also es wurde am Aussehen festgemacht. Sowie der Umstand, dass gleichzeitig mit dem Verweisen auf Geschlechtlichkeit auch die Hinweise auf die äußere Erscheinung zunahmen. Während Formulierungen wie Jeans-Typ oder ich mag Jeans und lange Röcke auf die Relevanz der Kleidung verwiesen, betonten Adjektive wie kurzhaarig oder hübsch und langhaarig, groß und schlank oder mollig die Bedeutung des Aussehens und der körperlichen Statur für die Inszenierung von Geschlechtlichkeit. Besonders häufig und ambivalent ist dabei die Verwendung des Wortes sportlich. das sowohl maskulin als auch feminin konnotiert sein konnte. Also eine Annonce schreibt, ich bin etwas sportlich, habe aber lange Haare. Also zum Gegensatz zwischen langen Haaren, was feminin konnotiert war, und Sportlichkeit. Auf der anderen Seite gab es aber auch Frauen oder Inserentinnen, die sich als feminin-sportlichen Typ bezeichneten und damit sportlich auf die feminine Seite zogen. Zwar kann man versuchen, diesen Widerspruch so aufzulösen, dass man sagt, emotional wird der Geschlechtergegensatz überwunden, aber da, wo er konstruiert ist, ist er hauptsächlich an Aussehen und Körperbau geknüpft. Ich finde aber, es könnte intellektuell anregender sein, den Widerspruch nicht aufzulösen, also den Widerspruch zwischen Untermauerung und Unterwanderung der Geschlechterbipolarität. Und diesen Befund, dass diese beiden Sachen gleichzeitig passierten, stattdessen irgendwie ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Insbesondere deswegen, weil diese Gleichzeitigkeit von Untermauerung und Unterwanderung auch einhergeht mit der Betonung und Problematisierung lesbischer Identität, wie ich schon gezeigt habe. Dieser Interpretation zufolge trug die Betonung gemeinsamer Fraulichkeit ebenso wie die Ausdifferenzierung verschiedener Geschlechtlichkeiten in ambivalenter Weise sowohl zur Festigung als auch zur Destabilisierung der zweigeschlechtlichen Ordnung bei. Die geteilte Weiblichkeit, also die Betonung der Einheit, untermauerte einerseits als meist antagonistisch auf Männlichkeit bezogene Position die Bipolarität von Mann-Frau, während sie die Zweigeschlechtlichkeit in ihrem nicht-relationalen, androgenisierenden Verständnis, also beispielsweise in der Betonung des Burschikosen, unterlief. Also da wieder die doppelte Figur von untermauern und unterwandern. Ähnlich widersprüchlich konnten sich die teilenden Femininitäten, also die Vielheit, die Pluralisierung von Weiblichkeitsmustern, in der Reproduktion gegengeschlechtlicher Muster, also in der Butch-Femme-Konstellation, stabilisierend auf die Zweigeschlechtlichkeit auswirken und gleichzeitig als grenzenverwischende Multiplikationen destabilisierend wirken. Daraus folgt, dass man die Schaffung einer verbindenden fraulichen Identität und die Pluralisierung von Geschlechtlichkeiten nicht mehr als gegenstrebige und grobsäuberlich auf die 70er und 80er Jahre verteilte, aufeinanderfolgende Entwicklung denken muss, sondern als synchrone und sich wechselseitig verstärkende Prozesse beschreiben kann. Also das ist das Argument, warum ich finde, dass das spiralenförmige Narrativ, das eben immer diese Opposition zwischen Vielheit der Geschlechterrollen und Betonung einer weiblichen Identität und Gemeinsamkeit, dass man das nicht so gegeneinander setzen muss, sondern dass man es zusammendenken kann und eigentlich auch sollte. An dieser Stelle lohnt sich ein ganz kurzer vergleichender Blick auf zwischenmännliche Kontaktanzeigen und die Frage, wie diese geschlechtliche und sexuelle Identitäten verhandelten. Die Frage ist, ob eben auch hier eine parallele Entwicklung feststellbar ist, nämlich dass es sozusagen eine Betonung gemeinsamer Männlichkeit gab und eventuell in paradoxer Gleichzeitigkeit auch eine Vervielfältigung von Geschlechtlichkeitsmustern. Ich werde jetzt hier an der Stelle ein bisschen kürzen. Was mir wichtig ist einerseits, dass, also ich muss Ihnen kurz sagen, ich habe jetzt dafür aus Der Kreis, so eine wichtige Zeitschrift der 60er Jahre, aus Him und Don für die 70er und 80er Jahre Annoncen mir angeguckt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass während bei den frau-fraulichen Konstellationen sehr häufig von Lesbe die Rede war, die Wörter wie Homo oder Schwuler nur extrem selten auftauchen. Und also homosexuelle Identitäten in den Kontaktanzeigen, in den homophilen und schwulen Kontaktanzeigen kaum problematisiert wurden. Und dass eben, wenn man daran denkt, dass Frau so ein wichtiges Wort war bei den lesbischen Kontaktanzeigen, dass Mann im Vergleich dazu sehr selten auftaucht in den schwulen Kontaktanzeigen. Auch hier gibt es Formulierungen wie Mensch oder Person, also diese Überwindung von Geschlechtlichkeit auf ein allgemein Humanes hin, eine immer häufigere Verwendung von Ich oder Formulierungen, wo überhaupt kein Subjekt drin auftaucht. Und natürlich, das kennen Sie vielleicht auch, also diese klassische Floskel Alter, Größe, Gewicht. Ne? Also 1867, 1,62 sucht. Also Berufsbezeichnungen wie Akademiker oder so werden auch immer seltener. Ortsbezeichnungen wie Münchner oder Norddeutscher werden auch immer seltener. Das Alter hat eine gleichbleibende Bedeutung, also Formulierungen wie mit 30er, glaube ich, heute auch immer noch sehr beliebt. Und daneben eben Begriffe, die auf bestimmte Typen hinweisen. Also einer dieser Typen wäre der Boy oder dann auch der Twen, also die so grob an Altersstufen festgemacht sind. Oder andere Muster wären der Bodybuilder, der Muskeltyp, der Schnauzbart, natürlich besonders populär in den 70ern. Der Bär findet sich dann auch in den 80er Jahren immer häufiger. Also Typbeschreibungen, die auf Körperbau und Aussehen basieren. Diese Typisierungen riefen Muster von Männlichkeit auf, die im schwulen Kontext weit verbreitet waren. Da haben wir jetzt ein Beispiel so einer Kontaktanzeige. Das verdeutlicht unter anderem der Umstand, dass die in ungefähr jeder 10. Annonce verwendeten Adjektive männlich oder maskulin auffallend häufig in Kombination mit den Worten muskulös oder behaart auftraten. Ist jetzt nicht vielleicht doch überraschend. Naja, aber also damals natürlich eine ganz klassische Kombination. Damit griffen die Inserierenden ein damals auch unter Heterosexuellen sehr populäres Männerbild auf. Ein Don-Artikel von 1986 begrüßte unter dem Titel Die harten Kerle mit Gefühl, diesen angeblich neuen Typ Mann, und im Artikel geht es dann um Götz George, Sylvester Stallone und Mel Gibson. Wer hätte das gedacht? Ein anderer Artikel aus demselben Jahr, so jetzt nochmal eine Titelseite von Don, 86 auch, ein anderer Artikel aus demselben Jahr beschäftigte sich direkt mit den in den Kontaktanzeigen auftauchenden Männlichkeitsmustern, wobei er den kernigen Kerl, den Bodybuilder und den Schnäuzer prominent erwähnt. Und also er hat ja praktisch hier alle drei Charakteristika in sich vereint. Daneben spielten offensichtlich nur noch der nette Boy eine nennenswerte Rolle. Dieser häufig mit Attributen wie jungenhaft, schlank und unbehaart versehene Typ Mann hatte mit dem Softie ebenfalls einen im Kontext der Heterosexualität gängigen Gefährten. Also in den 80er Jahren. Das Wort Softie ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so gebräuchlich. Als Verweis auf adoleszente und androgyne Männlichkeit verunsicherte der Boy in gewisser Weise und ähnlich wie die burschikose Frau bipolare Geschlechtlichkeitsmuster. Also da sind wir wieder bei so einer Unterwanderung. Allerdings verknüpften die Kontaktanzeigen den Boy nicht explizit mit Weiblichkeit. Ebenso wenig betrachteten sie als Gegenstück zum Kerl. Also es ist nicht so ein irgendwie Boy sucht Kerl, war kein klassisches Muster. Vielmehr suchten diejenigen Inserenten, die ihre Maskulinität unterstrichen, fast durchgängig nach ebenso männlichen Partnern. Auf Femininität kamen die zwischenmännlichen Annoncen dagegen kaum und im Laufe der Zeit immer seltener zu sprechen. Wenn überhaupt, dann nur im Gestus der Ablehnung effeminierte Männlichkeit. So, ja, ich lasse jetzt die Zitate weg, sind zahlreich. Ne? Also nicht Tunten ist zum Beispiel dann in den 70er und 80ern. Keine Tunten, zwecklos, sind so Formulierungen, die sehr häufig auftauchen. Diese Exklusion von Femininität ist jetzt ein bisschen schwierig, die Tunte mit Femininität, können wir vielleicht in die Diskussion darauf zurückkommen, aber so war es gemeint, sage ich jetzt mal von den Annoncen-Autoren. Diese Exklusion von Femininität und die gleichzeitige Betonung von Maskulinität kann man als Reaktion auf das homophobe Stereotyp von weibischen Schwulen deuten. Ne? Also sozusagen, lief nicht Gefahr, als weibische Schwule missverstanden zu werden, unter Umständen. Manche Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von einer schwulen Hypermaskulinität, die dazu führte, jetzt kommt ein Zitat von Michael Pollack, dass der supermännliche Mann, der Macho, zum Idealbild im homosexuellen Milieu wurde. Kurzes Haar, Schnurrbart oder Bart, muskulöser Körper, Cowboy, Fernfahrer, Sportler. Fernfahrer, also Sie erinnern sich an die LKW-Fahrerin, die wir vorher hatten. Oh, Entschuldigung, zu früh. Allerdings lehnten die Annoncen diese Form der Übermännlichkeit, der Hypermaskulinität mitunter dezidiert ab. Genauso dezidiert wie die Femininität. Ein Inserent schrieb, dass ihn weder Brustumfang noch Lederstiefel oder sonstige Amigo-Attraktionen interessierten. Amigo ist jetzt wieder eine dänische Zeitschrift aus den 70er Jahren, die so ein ganz klares Bild von Männlichkeit transportierte. Also das interessierte diesen Interessenten überhaupt nicht. Mehrere Inserenten wiesen Ledertypen explizit zurück. Und auf der anderen Seite finden sich zahlreiche Kontaktanzeigen, die so Formulierungen verwenden wie unauffällige Erscheinungen, unauffälliges Benehmen, natürlich oder diskret, die auf eine weit verbreitete Präferenz eben nicht für so hypermaskuline Muster, sondern für allgemein gängige und als normal wahrgenommene Männlichkeitsmuster hinweisen. Wenn man diese Befunde mit dem spannungsreichen Nebeneinander von fraulichen Identifikations- und Solidarisierungseffekten auf der einen sowie der gleichzeitigen Auffächerung von Geschlechtlichkeitsmuster auf der anderen Seite vergleicht, also dieser Gleichzeitigkeit von Unterwanderung und Untermauerung im lesbischen Kontext, wenn man den Vergleich mit den schwulen und homophilen Kontaktanzeigen, fallen deutliche Unterschiede ins Auge. Die seltene Verwendung des inklusiven Substantivs Mann sowie das Fehlen von Formulierungen wie Mann sucht Mann, also was in den lesbischen Anzeigen relativ häufig war, taucht überhaupt nicht auf, obwohl es ja nicht so abseitig ist, zu vermuten, dass ein Mann einen Mann sucht. Das Fehlen solcher Formulierungen weist darauf hin, dass die Betonung männlicher Solidarität, und jetzt ist natürlich jetzt aus einem ganz anderen Zusammenhang gerissen, aber es fiel mir auf beim Durchblättern, Don 1979, Solidarität ist Quatsch mit Soße, dass die Betonung männlicher Solidarität im homophilen und schwulen Kontexten kaum eine Rolle spielte. Dementsprechend blendeten die zwischenmännlichen Kontaktanzeigen die Problematik komplementärer und hierarchisierter Geschlechterrollen weitestgehend aus. Mitunter übernahmen sie heterosexuell geprägte Männlichkeitsmuster, ohne diese zu hinterfragen, obwohl die kritische und feministische Männerbewegung der 70er und 80er Jahre eigentlich Vorlagen für so eine Kritik und für so ein Hinterfragen geliefert hätte. Aber in den homophilen und schwulen Zeitschriften kann von einer Kritik, und jetzt eine Formulierung von Volker Woltersdorf, Kritik an Männlichkeit als Habitus patriarchaler Herrschaft, findet sich keine Spur in den Kontaktanzeigen hier. Vor diesem Hintergrund erscheint die Auffächerung unterschiedlicher Maskulinitäten, also Boy, Twen, Kerl, Schneuzer, Muskeltyp, eher als stabilisierende Flexibilisierung dominanter Männlichkeit, denn als deren Unterwanderung. Einzelnen Hinweisen auf hypermaskuline Schemen, die in ihrer Übersteigerung möglicherweise destabilisierend wirken konnten, stehen zahlreiche Formulierungen gegenüber, die sich in ein hegemoniales Verständnis von Männlichkeit einzuschreiben versuchten. Am deutlichsten bringen das die explizite Marginalisierung effeminierter Männlichkeit und die Präferenz für Unauffälligkeit zum Ausdruck. Weniger augenfällig, jedoch mitnichten weniger bedeutsam, ist, dass viele Annoncen Femininität gänzlich ausblendeten und quasi verschwiegen und Geschlechtlichkeit ganz allgemein nicht thematisiert wurde. Man könnte argumentieren, dass sie dadurch das gesamtgesellschaftlich vorherrschende Verständnis von Männlichkeit stillschweigend reproduzierten. In jedem Fall fällt auf, dass die zwischenfraulichen Kontaktanzeigen jetzt wieder im Vergleich deutlich häufiger geschlechtliche und auch sexuelle Identitäten problematisierten und so auf die Möglichkeiten einer Unterwanderung der bipolaren Geschlechterordnung verwiesen. Im Gegensatz dazu untermauerten die homophilen und schwulen Annoncen in deutlich stärkerem Maße die zweigeschlechtliche Hierarchie, indem sie implizit das scheinbar Selbstverständliche bestätigten oder sich explizit in dominante Männlichkeitsvorstellungen einschrieben. So, da könnte ich jetzt eigentlich aufhören, will ich aber nicht. Und ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, weil ich glaube, es wäre verfehlt, jetzt zu sagen, irgendwie männerliebende Männer sind doch doof und frauenliebende Frauen waren schon immer cool. Vielmehr kommt es mir darauf an, nach den Gründen zu fragen für die eben festgestellten Unterschiede. Zunächst gerät dabei die Bedeutung der Medienformate, also können wir dann vielleicht auch in die Diskussion noch mit drüber, also Don und Him sind ganz andere Arten von Zeitschriftentypen als beispielsweise Courage oder die UKZ. Aber letztlich verweist dieser Unterschied zwischen den Medien und die Tatsache, dass ein lesbischer Mainstream, also ne, Don und Him, das wären so, würden manche sagen, Zeitschriften des schwulen Mainstreams. Ein lesbischer Mainstream auf der anderen Seite wäre in den 1980er Jahren vermutlich ziemlich undenkbar gewesen. Die Tatsache, dass es einen lesbischen Mainstream in dem Sinne nicht geben konnte, verweist jedoch nicht nur auf die Radikalität der feministischen Lesbenszene, sondern auch auf die Wirkmächtigkeit geschlechterspezifischer Stereotype, beispielsweise die Entgegensetzung von weiblicher Passivität und männlicher Aktivität, und damit auf die heterosexistischen Strukturen, die selbst jene prägten, die ihnen zu entkommen suchten. Also das ist jetzt sozusagen der letzte Schlenker, den man Argument macht, dass die heterosexuelle Matrix, auch wenig überraschend, den Schwulen als Männern und den Lesben als Frauen eben ganz unterschiedliche Handlungsspielräume einräumte und sie zu je spezifischen politischen Strategien drängte. In anderen Worten war die Überwindung der Geschlechter die Überwindung der Geschlechterbipolarität selbst bipolar strukturiert. Sie konnte und musste aus unterschiedlichen geschlechterspezifischen Richtungen bewerkstelligt werden. Während die Männer es bei der Multiplizierung möglicher Geschlechtlichkeitsmuster bewenden lassen konnten, hatten die Frauen den schwierigeren Weg der Problematisierung ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität zu gehen. Deswegen konnten frauenliebende Frauen jetzt positiv gewendet besonders produktiv mit dem Ineinander von Einheit und Vielfalt, von Rolle und Rollenfreiheit, von Konvention und Ungewöhnlichkeit umgehen. Die dabei entwickelten Formulierungen und Praktiken liefern eine mögliche Antwort auf eine Frage von Judith Butler. Wenn man jetzt Unterwanderung, also meinen Begriff der Unterwanderung mit dem Butlerschen Begriff der Resignifikation parallelisiert und meinen Begriff der Untermauerung mit dem Butlerschen Begriff der Konvergenz. Judith Butler hat nämlich gefragt, wie lässt sich Macht als Resignifikation und Macht als Konvergenz oder wechselseitige Artikulation von Regulierungs-, Herrschafts- und Konstituierungsbeziehungen zusammendenken? Wow, naja, also Körper von Gewicht ist das Zitat. Genau diese paradoxe Gleichzeitigkeit von transgressiven Eingriffen, also das wäre Resignifikation oder Unterwanderung, und komplizenhaften Verstrickungen, das wäre Konvergenz oder Untermauerung, also Eingriffen, transgressiven Eingriffen und komplizenhaften Verstrickungen in die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit prägte die zwischenfraulichen Kontaktanzeigen der Jahre um 1980. Das wäre jetzt meine These, mein Argument. Dieses spannungsreiche Neben- und Ineinander von Befreiung und Beschränkung, also Festlegung auf eine gemeinsame frauliche Identität und gleichzeitig Multiplizierung von Geschlechtlichkeitsmustern, ist theoretisch wie historiografisch deutlich anregender als der Begriff der Liberalisierung, der mit seiner Konzentration auf Entkonventionalisierung, Freiheit und Vielfalt sozusagen nur die eine Seite sieht und die andere ausblendet. Lassen wir weg. Wichtig ist aber, dass sozusagen diese Kritik an einem unterkomplexen Liberalisierungsbegriff nicht nur so gängige Befreiungserzählungen, irgendwie die Bundesrepublik und als große Erfolgsstory, sondern eben auch die Geschichte von der Resexualisierung und Repluralisierung der Geschlechtlichkeitsmuster im lesbischen Kontext trifft. Ne, weil die auch meistens im Gestus der Befreiungserzählung daherkommen und sozusagen sich abgrenzen von einem oppressiven Feminismus, der die Sexualität, so der Vorwurf, irgendwie unterdrückt hat. Meiner Meinung nach bieten stattdessen diejenigen Situationen und Argumentationen das größere Emanzipationspotenzial, die Liberalisierung nicht emphatisch triumphal feiern, sondern stattdessen zweifelnd an jeder erkämpften Freiheit und den damit verbundenen Identitätspositionen kratzen, sodass die Ambivalenz des Liberalisierungsbegriffs selbst permanent im Blickfeld bleibt. Diese Ambivalenz, diese Zwiespältigkeit beruht darin, dass Emanzipationsprozesse miteinander konfligieren und Befreiungen einschränkende Effekte zeitigen können. Deswegen ist es riskant, bei der Freude darüber stehen zu bleiben, dass jetzt endlich Homosexualitäten offen gelebt oder Männlichkeiten und Weiblichkeiten mit spielerischer Leichtigkeit inszeniert werden können und dürfen. Diese Feststellungen sind nicht falsch, aber sozusagen, ich würde sagen, es muss dann noch was danach kommen. Zum einen blendet diese Perspektive allzu bereitwillig die Höhe der Einsätze und die restriktiven Auswirkungen der Liberalisierungen aus. Also beispielsweise die Explosion von Kneipen und Zentren, Typen der Streit zwischen Urlesben und Bifrauen, zeigen ja, wie Entstigmatisierung von Homosexualität neue Explosionen auch gleich wieder produziert hat. Und wie konfliktreich die Pluralisierung sexueller Identitätspositionen vonstatten ging. Zum anderen übersieht die Perspektive des liberalisierenden Triumphes, dass lesbische Aneignungen maskuliner Geschlechtlichkeiten allein nicht unbedingt die männliche Hegemonie destabilisierten. Ich erinnere nochmal an die LKW-Fahrerin. Dadurch verstellt sie den Blick, also diese triumphale Erzählung verstellt den Blick auf die Notwendigkeit kritischer Reflexionen über die je spezifischen Modi und Konsequenzen solcher Adaptionen bestimmter Geschlechtlichkeitsmuster. Schon, noch mal ein bisschen was zum Lesen, während ich noch ein bisschen was sage. Demgegenüber bietet der eingehende Blick auf die komplexe und spannungsreiche Gleichzeitigkeit von Einengung und Öffnung, von Untermauerung und Unterwanderung der Geschlechterbipolarität entscheidende Vorteile. Er erlaubt nicht nur eine umfassendere Geschichte der Homosexualitäten, sondern ist auch politisch reizvoll. Denn der historische Moment, der auf komplexe Weise Solidarisierung und Differenzierung miteinander verband, verweist auf heutige Möglichkeiten, gleichzeitig Allianzen zu bilden und monolithische Homogenisierungen zu vermeiden, Assoziationen zu stiften und Dissoziationen voranzutreiben. Diese Denkbewegung der Gleichzeitigkeit von Assoziation und Dissoziation könnte meiner Meinung nach die problematische Spaltung zwischen Queer Theory und herkömmlichen Feminismus überwinden und zugleich fruchtbar machen. Jede allzu einheilige Befreiungsrhetorik, und das gilt meiner Meinung nach sowohl für den Feminismus als auch für Teile der Queer Theory, jede allzu einheilige Befreiungsrhetorik, sei sie gegen die Oppression der Frau oder gegen die Repression der Sexualität gerichtet, produziert und reproduziert notwendigerweise essentialisierende Unterdrückungstopoi und verleitet dazu, anti-essentialisierende Problematisierungen von Identitätspositionen als Entpolitisierungstheorie zu verunglimpfen. Ich versuche den Satz nochmal zu erklären. Also es gehört zu diesem Befreiungsgestus, dass man irgendwo eine Gruppe definieren muss, die sich als unterdrückt begreifen kann. Und gleichzeitig gehört dazu diese klassische Kritik an Leuten, die Identitätspositionen untergraben, hinterfragen, dass man dann sagt, ihr seid doch nicht politisch. Ja? Also der Satz sagt es schöner und vielleicht differenzierter, aber das ist damit gemeint. Trotzdem bleibt die Rede von der Emanzipation geboten, so wie das Zusammenspiel zwischen der komplizierten Schaffung einer fraulichen Identität gegen den männlichen Hegemon auf der einen und der konfrontativen Vervielfältigung geschlechtlicher Differenzen auf der anderen Seite in den zwischenfraulichen Kontaktanzeigen der Jahre um 1980. Genauso kann unter Umständen auch heute die Verknüpfung von Identitätssetzungen und Grenzüberschreitungen neue Räume und Auswege eröffnen. Diese widersprüchliche Gleichzeitigkeit trägt zu einer Veruneindeutigung der Kategorien bei, die erfrischender wirken kann als jede noch so fundamentale Liberalisierung. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.